بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit dem Kapitel über die Verurteilung von Hochmut und Selbstgefälligkeit. Also in diesem Abschnitt oder in diesem Bereich des Buches redet er ja über die Krankheiten, über die Dinge, die einen Menschen zunichte machen. Und nun geht es zur nächsten Krankheit, nachdem er über die Augendienerei ja ausführlich gesprochen hat, zur Hochmut. Möge Allah Azza wa Jalla uns Bescheidenheit bescheren. Also die Verurteilung von Hochmut und Selbstgefälligkeit. Auf Arabisch Al-Kibr und Al-Ujub. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Ich werde diejenigen von meinen Zeichen abwenden, die sich zu Unrecht auf der Erde hochmütig verhalten. Also, was ist der Grund, warum Menschen nicht die Zeichen Allahs erkennen, ihre Hochmut? Und das zeigt also, die Info ist da, die Zeichen Allahs sind da, die Geschöpfe und so weiter, die Perfektion im Universum, aber man erkennt nicht den Schöpfer. Und das ist natürlich fatal. Und der Grund dafür ist die Hochmut. Man will es nicht wahrhaben. Die meisten Atheisten glauben an die verrücktesten Theorien, damit sie eben nicht sich unterordnen müssen einem Schöpfer, damit sie sich nicht binden an die Gebote eines Schöpfers. Und Allah sagt, innahu la yuhibbul mustakbirin, gewiss, er liebt die Hochmütigen nicht. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner wird das Paradies betreten, in dessen Herzen sich auch nur das Gewicht eines Stäubchens an Hochmut befindet. Also, Hochmut, man denkt, man wäre etwas Besseres, ist ein Grund dafür, dass man nicht ins Paradies gelangt. Bei diesen Ahadith, das hatte ich ja schon mehrmals erwähnt, oder auch bei den Ayat, wer dies oder jenes macht, wird für immer in der Hölle verweilen oder wird nicht ins Paradies kommen oder er wird den Geruch des Paradies nicht vernehmen, bedeutet zum einen, wenn er denn nicht als Muslim stirbt, also wenn seine Hochmut jetzt in diesem Kontext so weit geht wie bei Iblis, seine Hochmut war so weit, dass er sich den Geboten Allahs Azza wa Jal nicht unterwerfen wollte. Er hat die Gebote Allahs nicht anerkannt. Und das ist der Unterschied zwischen dem Sünder, wie bei Adam a.s. Er hat das Gebot oder das Verbot anerkannt. Er hat ihn nicht bestritten, dass er nicht vom Baum essen soll. Aber er hat es zugegeben. Und dann auch gestanden, dass er gesündigt hat. Iblis hat nicht zugegeben, dass er was Falsches getan hat. Er sagte, ich bin besser. Warum soll ich mich überhaupt niederwerfen? Also die Ablehnung der Herrschaft Allahs, das war die Sünde von Iblis. Aber wenn wir die Herrschaft Allahs akzeptieren, anerkennen, er ist der Gebieter, subhanahu wa ta'ala, aber wir rutschen mal aus, dann ist das eine Sünde, aber das ist kein Unglaube. Also, derjenige, der dessen Hochmut so weit geht wie bei Iblis, der wird das Paradies natürlich nicht erleben, weil er gar nicht als Muslim stirbt. So, was ist aber mit den hochmütigen Muslimen? Das bedeutet, er wird das Paradies, er wird in der Hölle so lange bleiben, als ob er nicht mehr rauskommen würde. Möge Allah uns davor bewahren. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sünde bestraft mit dem Höllenfeuer, Und er sagt, sie werden ewig bleiben, obwohl wir ja ganz genau wissen, der Muslim kommt am Ende irgendwann raus aus der Hölle, möge Allah uns vor der Hölle bewahren, und gelangt ins Paradies. Aber was heißt, er wird ewig? Also so eine lange Zeit, die sich ewig anfühlt, möge Allah uns davor bewahren. Denn wir müssen die Ayat und Hadithe in Einklang bringen. Allgemein gilt, jeder Muslim kommt ins Paradies. Aber es kann sein, dass Allah Azza wa Jal einen Muslim zuerst einmal in der Hölle bestraft, wenn er es nicht bereut hat und Allah Azza wa Jal eben diese Sünde nicht vergeben hat. Möge Allah uns zur aufrichtigen Reue führen und möge Allah unsere Sünden vergeben. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte in einem Dialog oder einer Diskussion zwischen dem Höllenfeuer und dem Paradies, da sagte das Höllenfeuer, mir wurden die Hochmütigen zugewiesen. Also ich bin der Ort der Hochmütigen. Die gehören zu den Höllenbewohnern, möge Allah uns davor bewahren. Und An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, die Gewalttätigen und Hochmütigen werden am Tag der Auferstehung in der Gestalt von kleinen Ameisen versammelt. Die Menschen werden sie mit Füßen treten, wegen ihrer Niedrigkeit bei Allah, dem Erhabenen. Subhanallah. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Allah Azza wa Jal immer so bestraft, entsprechend der Sünde. Der Hochmütige dachte, der ist was Großes. Der ist was Besonderes. Etwas Erhabenes. Also was ist die Strafe? Yawm al-Qiyamah ist winzig klein. So klein, dass er zertrampelt wird. Dass die Menschen ihn mit ihren Füßen zertrampeln. Du bist nichts. Möge Allah uns davor bewahren. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, sagte, wenn die Sünde eines Menschen aus Begierde geschieht, so erhoffe für ihn die Reue. Denn Adam a.s. sündigte aus Begierde und es wurde ihm vergeben. Wenn seine Sünde jedoch aus Hochmut entsteht, dann fürchte für ihn den Fluch. Denn Iblis sündigte aus Hochmut und wurde verflucht. Also jemand, der sündigt, aber gesteht, es ist eine Sünde, er gesteht, es war falsch, und um Vergebung bittet, Allah Azza wa Jal wird ihm vergeben. Aber derjenige, der gar nicht einsehen will, dass er etwas Falsches getan hat, oder er will gar nicht anerkennen, dass das falsch ist, der stellt die Herrschaft Allahs in Frage. Wer sagt, was gut und böse ist? Wer sagt, was richtig und falsch ist? Allah Jalla Jalalu. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, nee, das ist schlecht. Zum Beispiel, möge Allah uns davor bewahren, jemand würde sagen, Zinsverbot, das ist etwas Schlechtes, das gehört sich nicht in unserer Zeit, wir leben 2026, wir sind aufgeklärt. Das ist ein Unterschied zwischen demjenigen, der lehnt das ab, und der andere, der sagt, guck mal, ich will auch endlich mal ein Haus, ein Auto, Allahu a'lam, was ich will. Ja, ich weiß, haram, astaghfirullah, ya Rabbi, aber subhanallah, mein Trieb, ja, nach Dunya, hat mich dazu geführt, dass ich es im Haram verlangt habe. Das sind zwei Welten. Der eine, es mag sogar sein, der hat gar kein Darlehen genommen als Zins. Jemand, der, möge Allah uns bewahren, der sagt, Alkoholverbot, ja, das ist so mittelalterlich oder Allahu a'lam. Der trinkt gar kein Alkohol, ja. Der trinkt kein Alkohol. Aber er findet, Alkoholverbot ist nicht passend. Das ist kein Muslim. Der andere, der trinkt Alkohol und sagt, Astaghfirullah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah, jetzt habe ich schon wieder was getrunken, möge Allah mir vergeben, ja Rabbi, Astaghfirullah. Das ist ein Muslim. Was ist der Unterschied? Der eine erkennt Allah nicht als Herrscher an und der andere erkennt Allah als Herrscher an, ist aber ausgerutscht. Das ist der Unterschied zwischen Iblis und Adam a.s. Adam hat gesündigt, aber er hat nicht bestritten, dass Allah das Sagen hat. Aber Iblis hat bestritten, dass Allah das Sagen hat. Du hast mir nichts zu sagen. Ich bin besser. Möge Allah uns davor bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sein Gewand aus Hochmut schleifen lässt, den wird Allah am Tag der Auferstehung nicht ansehen. Möge Allah uns davor bewahren. Also, diejenigen, die, also Männer, dieses Verbot gilt für Männer, deren Kleidung so lange ist, dass sie es schleifen lassen, also unter den Knöcheln. Jetzt mal abgesehen von der Diskussion, ist das nur eine Sünde, wenn es mit Hochmut verbunden ist oder nicht? Das ist nicht unser Thema. Auf jeden Fall, wenn es mit Hochmut ist, dann ist ja Konsens unter den Gelehrten, dass es haram ist. Warum Hochmut? Was hat Hochmut mit langen Hosen zu tun? Früher, und das heißt nicht, dass dieses Verbot heute nicht mehr gilt, aber dass wir nur wissen, was es mit Hochmut auf sich hat. Früher, je mehr Stoff du kaufen kannst, umso länger war dein Kleid. Wenn du ein langes Kleid hast, das heißt, guck mal her, ich habe Geld. Die armen Menschen, die haben sich gerade so bedecken können. Ja, der guckt gerade noch so, kann er sich ein Stück Stoff kaufen, damit er es umwickelt. Aber er hat nicht mehr Geld. Deswegen liefen sie oberkörperfrei, weil sie hatten nur Geld für ein bisschen Stoff für den Unterkörper. So lebten die. Jetzt kommt einer und will den Leuten zeigen, guck mal, wie reich ich bin, ich kann mir sogar einen halben Meter länger kaufen. Ich brauche das gar nicht, ja, das schleift einfach auf dem Boden, wird dreckig und so, aber ich zeige euch, ich habe Geld. Das heißt also, derjenige, der das schleifen lässt, seine Kleidung, aus Hochmut, was passiert jetzt? Und das ist jetzt der springende Punkt für uns hier jetzt heute. Was passiert, wenn jemand hochmütig ist? Du bist nicht mit deiner Hose hochmütig, du sagst, na gut, ich trage sie jetzt nicht aus Hochmut, aber vielleicht tragst du deine Tasche aus Hochmut, deinen Rucksack, dein Auto fährst du aus Hochmut, deine, Allahu alam was, dein Kamis aus Hochmut, ich bin, ist ja egal, deine Uhr, deine Brille, es gibt ja alles, ja, es gibt Leute, die tragen Brillen aus Hochmut, ja. Einmal habe ich einen Bruder gesehen, habe gesagt, Subhanallah, hast du jetzt eine Brille? Brauchst du jetzt eine Brille? Ich habe gesagt, nee, ich brauche nicht. Khair, inshallah. Ja, einfach so. Ja. Taib, möge Allah uns heilen. Ja. Manche, Allah musta'an. Nicht eine Sonnenbrille jetzt, ja. Einfach so. So stylisch halt, ja. Ich will, okay, bitteschön. Ich sage ja nicht, dass es haram ist, ja. Aber auf jeden Fall, wenn aber die Brille, wenn du den Leuten zeigen möchtest, guck mal, ich habe Geld, und damit angeben willst, im Sinne von, ich bin besser als du, was passiert jetzt? Egal mit was ich angebe, mit meinem Wissen, mit meinem Körper, ist egal was. Allah schaut nicht zu dir hin. Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Also, in der Dunya, wenn du mit jemandem redest und er will dir nicht in die Augen sehen, das erträgst du nicht, oder? Besonders, wenn diese Person wichtig ist. Deine Eltern, Allahu alam, wer, du liebst diese Person und der dreht sich um. Und du redest mit ihm und der dreht sich um. Und du redest mit ihm und der dreht sich um. Wie geht's dir dann? Dir geht's überhaupt nicht gut. Allah Jalla wa Ala will diese Menschen nicht sehen. Möge Allah uns davor bewahren. Weil sie hochmütig waren. Es ist also nicht nur bei der Sünde, dass man zu lange Kleider anhat. Sondern es geht grundsätzlich darum, wenn du hochmütig bist, will Allah dich nicht sehen. Möge Allah uns davor bewahren. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erwähnt hat, sagte Abu Bakr radiallahu an, O Gesandter Allahs, eine Seite meines Gewands rutscht manchmal herab. Es sei denn, ich achte besonders darauf. Abu Bakr radiallahu an war sehr dünn. Ja, und jeder, der mal Umrah war, ja, zum Beispiel, und dann diese Ihram angezogen hat, ja, wenn du, da, das ist vielleicht der einzige Moment, wo man Vorteil von Bauchfett hat, ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, wenn da nichts ist, Allahumma barik, ja, außer dein Sixpack, dann haftet das nicht richtig, ja, dann rutscht das, ja. Das ist jetzt kein Aufruf, sich Fett anzueignen, ja, also ist ungesund, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, er war sehr dünn, das rutscht, ja. Also war es unter dem Knöchel. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du gehörst nicht zu denen, die es aus Hochmut tun. Also, Nabi sallallahu alaihi wasallam bestätigte ihm ein reines Herz. Aber das ist nicht einfach. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, alhamdulillah, meine Hose ist auch nicht so lang aus Hochmut. Wie gesagt, es gibt noch einen anderen Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, alles, was unter dem Knöchel ist, ist im Feuer. Da hat er nicht gesagt wegen Hochmut. Aber das ist nicht unser Thema. Auf jeden Fall, vielleicht bist du nicht hochmütig wegen der langen Hose, aber wegen deiner Uhr, wegen Allahu a'lam was. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam, also ihr müsst jetzt nicht alle Taschen, Uhren und was weiß ich was alles hier wegnehmen, ja? Barakallahu fikum, ja? Auf jeden Fall, der Nabi alaihi salatu wassalam hat ihm bestätigt, dass er ein reines Herz hat. Aber dir hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam es nicht bestätigt, mir auch nicht. Also du kannst dir nicht sicher sein, dass du, wenn du ein schönes Auto hast, ein schönes Haus, schöne Kleidung, schöne Allahu a'lam was, dass du auf dem Boden bleibst. Das ist schwierig. Also müssen wir trainieren, dass wir demütig oder eben bescheiden bleiben und die Dunya haben. Also es geht nicht darum, du darfst keine Dunya mehr haben. Nein, nein. Du hast ein schönes Auto, schönes Haus, schöne Kleidung, schöne alles Mögliche und bleibst auf dem Boden. Darum geht's, dass wir das trainieren. Möge Allah uns die Versorgung bescheren und uns Bescheidenheit geben. Er sagt nun, Hochmut ist eine innere Eigenschaft, aus der Handlungen hervorgehen, die ihre Früchte sind. Sie zeigt sich an den Körperteilen. Diese Eigenschaft besteht darin, dass man sich selbst über den stellt, gegenüber dem man hochmütig ist. Das heißt, man sieht sich selbst den anderen in Eigenschaften der Vollkommenheit überlegen, also in positiven Eigenschaften überlegen. Ich bin wissender, ich bin klüger, reicher und so weiter. Wenn dies der Fall ist, dann ist man hochmütig. Und dadurch unterscheidet es sich von der Selbstgefälligkeit. Denn die Selbstgefälligkeit erfordert keinen anderen als den Selbstgefälligen selbst. Also wir haben ja zwei Krankheiten, Hochmut und Selbstgefälligkeit, Kibr und Ujb. Al-Ujb, Selbstgefälligkeit, bedeutet nicht, dass du dich vergleichst mit einem anderen. Du bist zufrieden mit dir. Das ist Selbstgefälligkeit. Ich bin so toll. Hochmut, ich bin besser als du. Also bei Hochmut geht es um eine andere Person. Du vergleichst dich mit einer anderen Person. Selbstgefälligkeit, und wenn du auf dem Mars alleine lebst, kannst du selbstgefällig sein. Du kannst nicht hochmütig sein. Außer es gibt Aliens dort. Ja. Aber ansonsten kannst du nicht hochmütig sein, ich bin besser als der. Sondern du kannst dann nur selbstgefällig sein. Also du denkst, ich bin so toll, ich bin so gut. Das ist, und beides sind Krankheiten. Und du kannst natürlich erst hochmütig sein, wenn du selbstgefällig bist. Also das ist der erste Schritt. Ich bin toll, deswegen bin ich besser als du. Ich kann ja nicht denken, ich bin besser, wenn ich denken würde, ich bin nicht gut. Also ich muss erst einmal den Schritt der Selbstgefälligkeit machen. Also ich soll nicht, ja, aber ich mache erst einmal den Schritt der Selbstgefälligkeit. Dann kommt der Schritt der Hochmut, möge Allah uns davor bewahren. Selbst wenn man sich vorstellt, dass ein Mensch allein erschaffen wäre, könnte man sich vorstellen, dass er selbstgefällig ist. Doch man kann sich nicht vorstellen, dass er hochmütig ist. Außer in Bezug auf andere, indem er sich selbst über sie stellt. Denn wann immer der Mensch sich selbst mit dem Blick der Selbstüberhöhung betrachtet, verachtet er diejenigen unter sich und blickt auf sie herab. Und die Eigenschaft dieses Hochmütigen ist, dass er auf die Allgemeinheit schaut, als würde er auf Esel blicken. Aus Geringschätzung und Verachtung. Möge Allah uns davor bewahren. Und die Krankheit des Hochmuts ist gewaltig. Durch sie gehen selbst die Besonderen zugrunde. Kaum jemand von den Dienern, den Enthaltsamen und Gelehrten ist völlig frei davon. Möge Allah uns davor bewahren. Also er sagt, nicht hochmütig zu sein ist etwas Schwieriges. Denn du hast ja was. Du hast Wissen, du hast Geld, du hast Connections, du hast dies oder jenes. Und jetzt auf dem Boden zu bleiben, das ist schwierig. Das bedarf viel Arbeit und Training. Und wie sollte seine Gefahr nicht gewaltig sein, wo doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass niemand das Paradies betreten wird, in dessen Herz sich auch nur das Gewicht eines Stäubchens an Hochmut befindet. Es muss nicht erst viel Hochmut sein. Schon ein Gewicht eines Stäubchens. Früher kannte man nicht Atom und so weiter. Ja? Also das war so die kleinste Einheit. Also es wiegt nichts. Minimal. Wenn du denkst, du wärst was Besseres, ist das schon ein Grund für diese große Sünde. Möge Allah uns davor bewahren. Er wurde zu einem Schleier vor dem Paradies, weil er den Diener von den Eigenschaften der Gläubigen abhält. Denn sein Träger, also der damit infiziert ist, ist nicht in der Lage, für die Gläubigen zu lieben, was er für sich selbst liebt. Er ist nicht fähig zur Demut, noch dazu Groll, Neid und Zorn aufzugeben, noch ist er fähig, seinen Ärger zu beherrschen und aufrichtigen Rat anzunehmen. Und er bleibt nicht frei davon, die Menschen zu verachten und schlecht über sie zu sprechen. Es gibt keine verwerfliche Eigenschaft, zu der er nicht gezwungen wird. Ja, wenn du hochmütig bist, wenn du denkst, du bist der Wichtigste, dann verlangst du ja auch von den Leuten einiges. Ihr müsst euch um mich kümmern oder Allahu a'lam. Jetzt mal abgesehen, du hast Rechte. Es geht nicht Rechte. Ja? Du bist Elternteil, dann hast du Rechte oder sowas ähnliches. Wir reden hier, du hast nicht die Rechte, aber du denkst, du hättest sie. Warum? Ich bin besser. Ihr müsst und ihr müsst und ihr müsst. Warum müssen wir? Wir sind gleich. Nee, wir sind nicht gleich. Das ist das Problem. Zu den schlimmsten Arten des Hochmuts gehört das, was einen daran hindert, Wissen zu erlangen, die Wahrheit anzunehmen und sich ihr zu fügen. Möge Allah uns bewahren. Wer lernt nicht? Zwei Personen. Der Hochmütige und derjenige, der sich schämt. Diese beiden Menschen lernen nie. Der eine denkt, ich brauche nicht zu lernen. Und das ist leider heute sehr verbreitet. Sehr verbreitet. Wo verbringst du deine meiste Zeit? In Social Media, oder nicht? Warum? Wie lange benutzt du deine Zeit, um zu lernen? Wenn du nicht lernst, bedeutet das, du denkst, du brauchst es nicht. Würdest du denken, du brauchst es, dann würdest du lernen. Also warum gehst du arbeiten? Weil du denkst, ich brauche Geld, oder nicht? Warum gehst du zum Arzt? Weil du denkst, ich brauche Medikament. Also erst wenn du denkst, ich brauche etwas, machst du es. Warum geht man nicht zum Arzt? Alhamdulillah, ich bin gesund, was soll ich beim Arzt? Das heißt, wenn du denkst, du hast es nicht nötig, gehst du nicht zum Arzt. Warum lernst du nicht deine Religion? Warum beschäftigst du dich nicht? Und das ist etwas, ein Indikator, mit dem du erkennst, bist du hochmütig oder nicht. Und viele leider beschäftigen sich nur zum Beispiel mit Debatten oder Diskussionen eben und so weiter oder mal hier, mal da, ohne Methodik, ohne einen Lehrer. Warum? Ich brauche keinen Lehrer. Ich kann das alleine. Ich schaue mir jetzt YouTube-Videos an. Assalamu alaikum, das war's. Ich brauche keinen Lehrer. Das ist Hochmut. Das ist eine Form von Hochmut. Ich denke, ich bin klug genug, dass ich alleine lerne. Derjenige, der bescheiden ist, bleibt mit seinem Lehrer bis zum Tod. Welcher Alim, gib mir mal einen Alim, der nicht so lange bei seinem Lehrer geblieben ist, bis er gestorben ist, wer denn? Außer er musste verreisen, das ist wieder was anderes. Aber er war in der Stadt, wo sein Lehrer da ist. Und wenn er der größte Lehrer selbst geworden ist, war er immer noch bei seinem Lehrer. Hat sich immer noch beraten mit seinem Lehrer. Du wirst nie eine Stufe erreichen, wo du denkst, ich brauche dich nicht. Sobald du denkst, du hast diese Stufe erreicht, hat dein Wissen überhaupt keinen Nutzen mehr. Und das ist das Problem bei sehr vielen Menschen, dass sie gar nicht merken, welche Krankheit steckt dahinter. Warum lerne ich nicht? Was ist das? Faulheit könnte auch sein. Aber es ist sehr oft eben nicht nur die Faulheit, sondern die Überheblichkeit. Ich brauche es nicht. Möge Allah uns davor bewahren. Erkenntnis, Sekunde, na, Erkenntnis kann zwar beim Hochmütigen vorhanden sein, doch seine Seele fügt sich nicht der Wahrheit. Wie Allah sagte, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Und sie verleugneten es, obwohl ihre Seele von ihnen überzeugt war, also von dieser Sache überzeugt waren. Warum haben sie es geleugnet? Obwohl sie wussten, dass es richtig ist. Aus Ungerechtigkeit und Hochmut. Die Mekkaner, die wussten ganz genau, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist. Abu Talib, der wusste ganz genau, und er hat einige Verse, Gedichtsverse, wo er sagt, er ist ein Prophet. Ja, dann glaub ihm doch. Aber nein, er will ihm nicht glauben. Und das ist das Problem bei diesen Menschen. Also ist die Hochmütigkeit ein Hindernis dafür, dass der Mensch eben zu der Stufe gelangt, in der er vom Wissen profitiert. Jetzt muss ich noch mal kurz. Das ist nur also als Beispiel jetzt. Ja. Man wird angerufen während einem Vortrag, ja, und dann ist man weg. Ja. Ja. Und das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Also ist egal, wer Nummer. Das Problem ist anscheinend zuerst Telefon und dann WhatsApp. Es gibt Leute, die denken, die Menschen haben nichts zu tun, ich kann alles, ich will mal anrufen. Bitteschön, jetzt hast du angerufen, jetzt ist man in einem Vortrag, jetzt hast du den Vortrag unterbrochen. Ja, leider, wir leben in einer Zeit, wo man denkt, ich kann einfach so drauf los anrufen. Schick eine Nachricht, es gibt Audios oder nicht? Gibt es Audios auf dieser Welt oder gibt es die Funktion oder nicht? Ich glaube sogar bei WhatsApp und Telegram, Instagram oder nicht, gibt es Audios, sogar bei Messenger. Nein, es muss ein Anruf sein. Ja, subhanallah. So. Na, Erkenntnis kann zwar bei Hochmütigen vorhanden sein, doch seine Seele fügt sich nicht der Wahrheit. So wie Allah sagte, und sie verleugneten sie, obwohl ihre Seelen von ihnen überzeugt waren aus Ungerechtigkeit und Hochmut. Es wurde bereits erwähnt, sagt er, dass Hochmut gegenüber den Menschen darin besteht, sie zu verachten und sich selbst über sie zu stellen. Und dies führt ebenfalls dazu, sich gegenüber dem Befehl Allahs zu erheben, so wie der Hochmut Iblis ihn dazu brachte, sich zu weigern, den Befehl seines Herrn zu befolgen und sich vor Adam a.s. niederzuwerfen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erklärte Hochmut, indem er sagte, Hochmut ist das Zurückweisen der Wahrheit und das Herabsetzen der Menschen. Also, dass du sie verachtest. Das ist Hochmut. Weil man hat ihn ja gefragt, ja Rasulullah, man will gut aussehen, ja, Kleidung und so weiter. Er sagte, das ist nicht Hochmut. Dass du schön aussehen willst, ist nicht Hochmut. Hochmut ist, dass du denkst, du wärst was Besseres deswegen. Insbesondere, wenn du die Wahrheit nicht anerkennen möchtest und wenn du die Menschen verachtest. Das sind zwei Ausprägungen der Hochmut. Er sagte über die Einteilung der Krankheiten des Hochmuts. Wisse, die Gelehrten und die Diener befinden sich hinsichtlich der Krankheit des Hochmuts in drei Stufen. Die erste, der Hochmut ist im Herzen eines von ihnen fest verankert. Er sieht sich selbst als besser als andere, bemüht sich jedoch zugleich und zeigt Demut. In seinem Herzen ist der Baum des Hochmuts gepflanzt, doch er hat seine Äste abgeschnitten. Immerhin. Der zweite, er zeigt sich in seinen Handlungen durch Überheblichkeit in den Zusammenkünften, also wenn man zusammen ist mit Leuten, durch das sich Vordrängen vor Gleichgestellten und durch das Tadeln derjenigen, die ihm gegenüber zu kurz kommen. So siehst du den Gelehrten, wie er seine Wange von den Menschen abwendet, als würde er sich von ihnen abkehren. Und der Fromme lebt, wenn sein Gesicht wirkt, als empfinde er Abscheu gegenüber ihnen. Diese beiden haben nicht verstanden, womit Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam erzogen hat, als er sagte, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ und senke deinen Flügel für diejenigen der Gläubigen, die dir folgen. Also du darfst nicht hochmütig sein, nur weil du Wissen hast, willst du mit den Menschen nichts zu tun haben. Das ist nicht gut, ja, also das ist kein guter Charakter, sondern du sollst mit, zum Beispiel in der Moschee mit den Leuten zusammenleben und so weiter. Natürlich kann es natürlich sein, du brauchst deine Zeit und so weiter und so fort, aber es geht hier um diejenigen, die denken, was ist, also mit dem Fußvolk will ich nichts zu tun haben, ja, der ist so die Elite, möge Allah uns bewahren, ja, das ist natürlich etwas Grauenhaftes. Ja. Die dritte Stufe, der Hochmut zeigt sich auf der Zunge, wie durch Ansprüche, Prahlerei, Selbstlob und das Erzählen von Zuständen in einer Weise, die dem Angeben gegenüber anderen dient. Ebenso gehört dazu der Hochmut aufgrund der Abstammung. Wer eine edle Herkunft hat, verachtet diejenigen, der diese Herkunft nicht besitzt, selbst wenn dieser in seinen Taten höher steht. Ja, Nationalismus und so weiter. Oder, lau alem, aus irgendeinem Grund. Viel schlimmer ist es natürlich, wenn dieser Grund überhaupt kein, ja, wegen meiner Fußballmannschaft oder lau alem, was, ja, dass man dann auch noch hochmütig ist, ja, denkt man, wäre was Besseres, ja, Allah musta'an. Ja, leider in muslimischen Ländern sehen wir auch, Schlägereien und Khair, inshallah, was ist los? Nur weil die eine Mannschaft gewonnen hat und die andere nicht und so weiter. Möge Allah uns davor bewahren. Und die denken, die wären was Besseres. Ja, also wegen dieser Zugehörigkeit zu einer Mannschaft. Du kannst ja gerne Fußball spielen oder von mir aus findest den Fußballspieler toll, aber du darfst so nicht denken, ich bin besser, weil ich Fan bin von irgendjemandem. Das Gleiche gilt Fan von einem Gelehrten. Das ist nicht nur im Fußball so. Ja, ich bin Fan von diesem Gelehrten. Mein Sheikh ist der, Alf Mabruk, yani, 1000 Glückwünsche, herrlich. Und jetzt? Bist du jetzt was Besseres? Nein, es gibt noch andere Gelehrte. Aber es gibt einige, Allah musta'an, möge Allah uns bewahren, weil sie bestimmte Gelehrte folgen, denken die, wir verstehen die Sunna, alle anderen verstehen sie, aber es gibt doch genug Gelehrte, die Sunna verstehen. Wir haben den Manhaj, die anderen nicht. Möge Allah uns bewahren. Ibn Abbas sagte, ein Mann sagt zu einem anderen, ich bin edler als du, obwohl niemand edler ist als ein anderer, außer durch Gottes Furcht. Allah sagt, inna akramakum indallahi atqakum. Gewiss, der Edelste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Und wie willst du das messen? Ob du gottesfürchtiger bist als andere? Das kannst du doch gar nicht messen. Das wird erst Yawm al-Qiyamah deutlich. Also warum prahlst du dann mit deiner Ibadah oder Ähnlichem? Ebenso verhält es sich mit dem Hochmut aufgrund von Reichtum, Schönheit, Stärke, der Vielzahl von Anhängern und Ähnlichem. Der Hochmut aufgrund von Reichtum tritt am häufigsten unter Königen und Händlern und ihresgleichen auf. Der Hochmut aufgrund von Schönheit tritt am häufigsten unter Frauen auf und führt sie dazu, andere herabzusetzen, schlecht über sie zu sprechen und ihre Fehler zu erwähnen. Was den Hochmut aufgrund von Anhängern und Unterstützern betrifft, so trifft er unter Königen durch das gegenseitige Überbieten in der Zahl der Soldaten auf und unter Gelehrten durch das Überbieten in der Zahl der Lernenden. Ja, er hat nur nichts von Followern gehört, ja, damals. Ja. Und heute, ich habe 1 Million Follower, herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt? Das ist Maßstab für was? Das ist Maßstab für nichts und wieder nichts, weil die Follower... Oder sind das alles Professoren an der Uni, die dir folgen? Es mag sein, dass du Follower hast und die verstehen die Welt nicht. Ja, das ist ja heutzutage überall, egal wo. Du willst erfolgreich sein, ob in Politik, in Medien oder so, lüg die Leute an. Und wer besser die Leute anlügen kann, der gewinnt. So einfach ist das. Sag denen, wir machen keine Schulden, am nächsten Tag machst du Schulden. Assalamu alaikum. Ja, und das war's dann. Sag denen etwas heute. Ja, wir werden nie in den Krieg ziehen. Am nächsten Tag ziehst du in 1000 Kriege. So, und jetzt? Und so weiter geht es. Und alle 4 Jahre musst du dich vorbereiten, damit du die nächste Lüge, was lüge ich denn jetzt für die nächste Wahl? Die nächsten 4 Jahre, die Wahl steht vor der Tür. Jetzt muss ich irgendwas die Leute anlügen. Weil wer ist denn Wähler? Sind das nur die Fachleute? Nein. Du sagst denen, guck mal, wir werden die Steuern auf jeden Fall nicht erhöhen. Oh, super, der ist toll. Am nächsten Tag, die Steuern werden höher. Sag mal, ja. Krankenkasse, ja, vergiss es, jetzt musst du noch mehr blechen und so weiter und so. Das heißt also, den Leuten etwas vorzugaukeln, das kann ja jeder. Nur weil du jetzt Anhänger hast, Follower hast, Wähler hast, ist ja egal was, heißt nicht, dass du richtig liegst. Wann weißt du, ob du richtig liegst oder nicht? Wenn du geprüft wirst von Fachleuten. Die sagen dir, das war richtig, das war falsch. Aber die Allgemeinheit, das ist kein Maßstab. Er sagt zusammengefasst, alles, was als Vollkommenheit angesehen werden kann, selbst wenn es in Wirklichkeit keine Vollkommenheit ist, kann zum Gegenstand von Hochmut werden. Sogar der Frevler kann sich seiner vielen Trinkgelage und seine Ausschweifung rühmen. Ja, möge Allah uns bewahren. Da gibt es auch wirklich Leute, die prahlen mit Sünden. Oder nicht? Möge Allah uns bewahren. Der gibt an mit Sünde. Ja, Latif, ja Rabbi. Weil er meint, darin liege eine Vollkommenheit. Ibn Wahab sagte, ich saß bei Abdulaziz ibn Abi Rawad. Und mein Oberschenkel berührte seinen Oberschenkel. Da zog ich mich von ihm zurück, ja, also aus Respekt, ja, also nicht dieses enge Beieinander. Worauf er mein Gewand ergriff und mich zu sich zog und sagte, warum behandelt ihr mich so, wie ihr die Tyrannen behandelt? Dabei kenne ich unter euch keinen, der schlechter ist als ich. Subhanallah. Also der wollte aus Respekt wegrücken. Er sagte, nein, willst du mich jetzt behandeln wie so die Herrscher, die ungerecht sind? Ich bin ein Niemand, sagt er über sich selbst. Ja, das ist natürlich eine Bescheidenheit von ihm. Aber das ist eben diese Selbstkritik. Ja, und das ist Gegenteil von Selbstgefälligkeit. Dazu gehört auch, dass jemand es ablehnt, in seinem Haus mit eigener Hand Arbeit zu verrichten. Und das steht im Gegensatz zu dem, worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war. Ja, also wenn jemand sagt, also ich bin zu fein, ja, ich bin mir zu fein, dass ich irgendwas berühre und so. Komm, mach du das und so weiter. Ich habe 5 linke Hände, das ist wieder was anderes. Ja, ich kann das nicht machen, dann ist die Loch in der Wand. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ja, fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Aber es gibt Leute, die sind überheblich. Aus Überheblichkeit machen sie dies oder jenes nicht. Dazu gehört ebenfalls, dass er seine Einkäufe nicht selbst vom Markt nach Hause trägt. Dabei kaufte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam etwas und trug es selbst. Und Abu Bakr radiallahu an trug Kleidung zum Markt, und um damit zu handeln. Und Umar radiallahu an kaufte Fleisch, hängte es in seine Hand und trug es nach Hause. Und Ali radiallahu an kaufte Datteln und trug sie in einem Tuch. Da sagte jemand zu ihm, soll ich sie für dich tragen? Er sagte, der Familienvater hat mehr Recht darauf, selbst zu tragen. Ja, die wollten ihre Arbeit selbst machen. Das heißt nicht, dass du nicht Hilfe bekommen darfst oder verlangen darfst. Noch einmal, aus welchem Grund denkst du, die Menschen sind meine Diener, Butler, Bedienstete? Leider, es gibt wirklich Leute, die sind so krank, selbst wildfremde Menschen. Er sieht auf der Straße, komm, heb mal auf. Der kennt den gar nicht. Aber der denkt, die ganze Welt auf der, die ganzen Menschen auf der Welt sind seine Sklaven. Allah musta'in, gibt's wirklich. Komm, nimm mal. Komm, trag mal. Kennen wir uns? Ja, trag mal. Natürlich, also gerne helfe ich, aber es geht jetzt um ihn, nicht um denjenigen, der helfen will, sondern derjenige, der das verlangt. Der denkt sich wirklich, die Menschen sind zweite Klasse. Möge Allah uns bewahren. Das meint er damit. Und Abu Huraira, radiallahu an, kam eines Tages vom Markt, während er ein Bündel Brennholz trug, obwohl er zu dieser Zeit Statthalter von Marwan war, dem Kalifen. Da sagte er zu einem Mann, mach dem Anführer Platz. Ja? Also er sagte, Du sollst hier Platz machen für den Anführer, der kommen wird, ja, also nicht für sich selbst. Wer den Hochmut ablegen und Demut annehmen will, der soll sich an der Lebensweise des Gesandten sallallahu alaihi wasallam orientieren. Darauf wurde bereits im Buch Adab al-Ma'isha hingewiesen. Also als er im Umgang mit den Menschen das behandelt hat, hat er schon darüber erwähnt. Darlegung der Behandlung des Hochmuts und des Erwerbs von Demut. Also nachdem er gesagt hat, was die Krankheit ist, will er nun die Heilung erwähnen. Er sagte, Hochmut gehört zu den verderblichen Eigenschaften und seine Behandlung ist eine individuelle Pflicht. Also jeder muss das machen. Jeder muss sich behandeln. Für seine Bekämpfung gibt es 2 Ebenen. Die erste, die Ausrottung seiner Wurzel und das Fällen seines Baumes, ja, dass du den Baum fällst. Dies geschieht, indem der Mensch sich selbst erkennt und seinen Herrn erkennt. Also wer wird demütig und bescheiden sein? Wer weiß, derjenige, der weiß, wer er selbst ist? Wer bin ich? Und wer ist Allah? Diese 2 Erkenntnisse. Es genügt, dass er auf den Ursprung seines Daseins schaut, nach dem Nichtsein aus Erde erschaffen. Du warst vorher nicht auf der Welt. Dann aus einem Samentropfen, der aus dem Ausgang des Urins hervorgeht. Dann zu einem Blutklumpen, dann zu einem Fleischklumpen. Und so wurde er zu etwas Erwähntem, ja, also was Namen hat, nachdem er zuvor ein lebloser Gegenstand war, der weder hörte noch sah, weder wahrnahm noch sich bewegte, Er begann also mit seinem Tod vor seinem Leben, mit seiner Schwäche vor seiner Stärke und mit seiner Armut vor seinem Reichtum. Vergiss nicht, woher du kommst. Was bist du? Ein Samentropfen, mehr nicht. Darauf wies Allah hin, als er sagte, min ayyi shay'in khalaqa. Woraus hat er ihn erschaffen? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihn dann geformt. Dann erwies er ihm Gunst, indem er sagte, thumma as-sabila yassara. Dann hat er ihm den Weg leicht gemacht. Und Allah Azza wa Jalla sagt, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Und wir machten ihn hörend und sehend. So gab er ihm nach dem Tod Leben. Tod bedeutet also vor deiner Existenz. Formte ihn auf schöne Weise, brachte ihn in diese Welt hervor, sättigte ihn und gab ihm zu trinken, kleidete ihn, leitete ihn recht und stärkte ihn. Wenn dies sein Anfang ist, welchen Anlass hat er dann zu Hochmut und Prahlerei? Und selbst wenn ihm das Dasein nach seinem eigenen Willen andauern würde, hätte seine Auflehnung einen Weg. Doch tatsächlich sind ihm gegensätzliche und gewaltige Krankheiten auferlegt worden, während sein Bau bereits vollendet war, doch schon ist er geschwächt und zerfallen. Also du wirst stärker und stärker und stärker und dann geht's wieder runter. Du wirst älter, du wirst gebrechlicher, du wirst abhängiger, du wirst schwächer. Das heißt, es wird ja nicht so bleiben, sondern es geht wieder runter. Während er sich an etwas erinnert, vergisst er es wieder. Während er an etwas Gefallen findet, richtet es ihn zugrunde. Er strebt nach etwas, erreicht es aber nicht. Und dennoch ist er nicht davor sicher, dass ihm plötzlich das Leben genommen wird. Das ist sein Zustand in der Mitte seines Lebens. Und jenes war sein Anfang. Was aber sein Ende betrifft, so ist es der Tod, der ihn wieder zu etwas Leblosem macht, wie er es zuvor war. Dann wird er in die Erde gelegt, wird zu einem stinkenden Aas, seine Glieder zerfallen, seine Knochen verrotten, Würmer fressen seine Teile und er wird wieder zur Erde, aus der Gefäße gemacht und Gebäude errichtet werden. Allahu Akbar. Ein Scheich sagte auch, du musst dir bewusst werden, die Erde, auf der du läufst, da waren Menschen unten drunter, vor Jahrtausenden. Und deswegen, jeder, der mal baut oder sowas, manchmal findet er auch Überreste. Weil wir leben auf der Erde, wo vor uns und vor denen und vor denen und vor denen und vor denen für abertausende Jahre Menschen vorhanden sind. Denkst du, dieser Fleck, auf dem wir jetzt sind, wir sind die ersten Menschen darauf? Und unter uns wurden keine Menschen begraben? Natürlich wurden Menschen begraben. Und du wirst auch irgendwo begraben und dann in, Allahu a'lam, wie lange die Erde noch geht, in 10.000 Jahren, 20, ich weiß, wir wissen ja nicht, wie lange, dann wirst du auch irgendwo in der Wand stecken, ja? Warum? Du bist verwest und zack, wir brauchen ein bisschen Erde und so weiter, jetzt bauen wir ein Haus. Bitteschön, da bist du irgendwo in der Wand. Wer bist du? Das ist, wenn der Mensch weiß, wer er ist, wohin es geht, dann wird er nicht hochmütig sein. Dann, er sagt, und er wird wieder zur Erde, aus der Gefäße gemacht und Gebäude errichtet werden. Dann, nach langer Verwesung, werden seine zerstreuten Teile wieder gesammelt. Und er wird auf dem Platz der Auferstehung erscheinen. Er wird eine veränderte Erde sehen, bewegte Berge, einen gespaltenen Himmel, verfinsterte Sterne, eine zusammengerollte Sonne, düstere Zustände, ein loderndes Höllenfeuer und ausgebreitete Schriften. Und es wird zu ihm gesagt, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lies dein Buch. Du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Du weißt, was du getan hast. Da wird er sagen, was ist mein Buch? Es wird gesagt, dir waren in deinem Leben, über das du dich gefreut und mit dessen Genuss du dich hochmütig gezeigt hast, zwei Engel zugeteilt, die alles aufzeichneten, was du gesagt und getan hast, ob wenig oder viel, ob im Stehen oder Sitzen, beim Essen oder Trinken. Du hast es vergessen, doch Allah hat es festgehalten. So tritt nun zur Abrechnung darüber und bereite eine Antwort vor. Andernfalls wirst du ins Höllenfeuer getrieben. Wem also dessen Zustand so ist, steht Hochmut zu? Wenn er im Feuer endet, dann sind selbst die Tiere in einem besseren Zustand als er, denn sie werden wieder zur Erde. Und wer sich in einem solchen Zustand befindet und sich nicht sicher ist, ob ihm seine Fehler vergeben werden, wie kann er hochmütig sein? Wer ist es überhaupt, der frei von einer Sünde ist, die Strafe verdient? Sein Gleichnis ist wie das eines Mannes, der gegen einen König ein Verbrechen begangen hat, für das er 1000 Peitschenhiebe verdient, dann ins Gefängnis geworfen wird, um später zur Strafe herausgeführt zu werden, während er darauf wartet, dazu gerufen zu werden. Meinst du, er würde sich gegenüber den Gefangenen überheben? Und ist diese Welt etwas anderes als ein Gefängnis? Und sind die Sünden etwas anderes als die Ursache für Strafe? Was aber die Erkenntnis seines Herrn betrifft, so genügt es ihm, auf die Spuren seiner Macht und die Wunder seiner Schöpfung zu schauen. Dadurch wird ihm die Erhabenheit sichtbar und Erkenntnis wird ihm offenbar. Dies ist die Behandlung, die die Wurzel des Hochmuts vollständig ausreißt. Dann machen wir inshallah an dieser Stelle, bi'idhnillah, das nächste Mal weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Hochmut bewahren. Möge Allah jalla wa ala unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aufnehmen in seiner Huld und seiner Gnade. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.